Carry On, ein Podcast über Sisterhood, postmigrantische Identität und die südasiatische Diaspora. Carry On.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carry On, dem Podcast über Sisterhood, postmigrantische Identitäten und die südasiatische Diaspora. Wir freuen uns total, dass wir hier sein können und unsere allererste Live-Show haben im Rahmen des Flucht durch Plasma Festivals. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Sara.
Ich bin Maya. Und gemeinsam haben wir vor 2,5 Jahren den Podcast Carry On gestartet. Das war ein ganz lockeres, entspanntes Projekt am Anfang und sind dann jetzt auch vor schon fast 2 Jahren Teil vom Cohero-Magazin geworden, dem Magazin für Menschen mit Flucht- und Migrationsperspektive. Liegt auch überall aus, also schaut vorbei. Und heute sprechen wir über ein Thema, für das Sara und ich uns schon immer sehr begeistern, und zwar über Gossip und Lästern. Sara, stellst du einmal unser cooles Konzept vor, bitte?
Genau, weil es ja jetzt die Möglichkeit haben, dass wir Publikum hier haben, dachten wir, wir ziehen euch auch ein bisschen mit ein. Und zwar haben wir uns das so vorgestellt, dass wir so ein paar Fragen vielleicht zwischendurch mal stellen und dann könntet ihr summen, wenn ihr zustimmt. Und wenn ihr sehr laut summt, dann genau, heißt das große Zustimmung, und wenn ihr schweigt, dann trifft das vielleicht nicht auf euch zu. Vielleicht können wir es einfach mal probieren. Könnt ihr einfach mal alle summen? Sehr schön. Okay, und jetzt wäre die Frage, wie gerne lästert ihr? Okay, ein bisschen verhalten, ist das ehrlich?
Ich weiß nicht so ganz, weil täglich nämlich mehr als 2/3 der Redezeit Menschen damit verbringen, über andere Personen zu sprechen. Also ich habe das Gefühl, ihr wart vielleicht nicht ganz so ehrlich, aber ist in Ordnung. Aber Sara, ich habe jetzt eine Frage an dich erstmal, um hier einzusteigen. Und zwar, wann hast du denn das letzte Mal so richtig gelästert? Spill the jar, Sara.
Spill the jar. Ja, also ich glaube, ich kann jetzt so keine ganz bestimmte Situation mich erinnern. Aber ich weiß noch, dass es für mich auf jeden Fall krass war, als ich in so ein erwachsenes Alter kam und dann plötzlich auch so meine Mutter oder unsere Tanten dann mich auch so als erwachsene Person plötzlich gesehen haben und den ganzen Family-Gossip endlich mal ausgepackt haben, den sie sonst eher so ein bisschen verschlossen gehalten haben vor unseren Kindern, vor uns Kindern, und dann wir erstmal so überhaupt erfahren haben, was es da eigentlich für Streitereien gibt, was da irgendwie für Dramen abgelaufen sind. Und
XY war schon mal verheiratet oder so.
Also so viel, weil wir haben auch eine sehr große Familie, das bietet auch sehr viel Stoff. Und das fand ich auf jeden Fall interessant, wie viel da eigentlich dann doch auch übereinander geredet wird dann so in der Familie. Und ich meine, wir machen das ja auch sehr gerne.
Ja, voll. Also ihr könnt es da gar nicht rausnehmen. Wir sprechen sehr, sehr regelmäßig, wenn wir nicht gerade im Podcast sind, zu zweit über irgendwie Familiendramen und kennen das aber auch so. Ich meine, das Klassische ist ja vielleicht, kennt ihr das auch so aus dem Dorf, dass immer so alle wissen alles und so, jeder weiß alles über jeden. Und das ist auch nicht unbedingt anders in so migrantischen Communities. Also auch da kennt man sich irgendwie oft nicht so gut, oft so, dass man es irgendwie, ja, sich da Lücken ergeben und man dann übereinander spricht statt miteinander. Und genau, ja, wir sind zum Beispiel auch in Berlin aufgewachsen. Wir haben Migrationsgeschichte aus Pakistan und sind mit der pakistanisch-muslimischen Community dort vor Ort aufgewachsen. Unsere Eltern haben uns auch so aktiv ferngehalten von der Community, um uns etwas vor Gossip zu schützen. Aber ja, würdest du sagen, das hat funktioniert?
Naja, geht so. Also ich glaube, es ist trotzdem so, dass ja schon viel auch übereinander geredet wird oder man auch trotzdem viel von anderen Leuten mitbekommt. Aber wenn wir, bevor wir darüber sprechen, vielleicht erstmal die Frage, wer ist denn vielleicht auch hier und gehört auch zu, oder würde sich auch zur südasiatischen Community zugehörig fühlen? Ihr könnt euch melden oder gerne auch wieder summen.
Ah, komm ein paar Leute.
Ein schönes Geräusch.
Und vielleicht, oder vielleicht auch zu anderen migrantischen Communities, wo ihr denkt so, ah, lästern, ja. Ich, okay, ja, sehr schön. Ich glaube, was bei uns so sehr stark verankert war, obwohl wir ja gar nicht so stark in so einer Community waren, war dieses Konzept von Logia Gehenge. Das bedeutet, was werden die Leute sagen? Also es ist eine große Angst dafür gibt, was so die Gemeinschaft, die Menschen, die Nachbarschaft von einem denken könnte. Und dass eben so eine sehr große Wert darauf gelegt wird, dass nicht die Familienehre verletzt wird und einfach so sehr viel auf die Meinung von anderen gegeben wird, oder?
Ja, voll. Also bei uns hat sich das ja schon auch stark geäußert, dass wir irgendwie... Also mich hat immer so aufgeregt, wenn wir im Urlaub waren früher, dann war es mal plötzlich egal, was man getragen hat. Und sonst in Berlin war es mal so, ah nee, das Kleid ist zu kurz und so und das geht nicht. Und dann war man im Urlaub und plötzlich war es so, ah nee, jetzt sieht uns ja keiner, jetzt ist ja egal und jetzt können wir plötzlich alles machen, was wir wollen. Und ich weiß noch, dass wir da so diverse Streitigkeiten mit unseren Eltern hatten darüber.
Doppelmoral.
Genau, was für eine Doppelmoral einfach an den Tag gelegt wird. Und das ging oder das geht vielleicht bis heute so weit, dass manchmal es sich so anfühlt, als würde man so ein bisschen so ein Doppelleben führen, weil ich lebe irgendwie mein Leben, ich ziehe an, was ich möchte, ich mache, was ich möchte und so weiter. Und meine Eltern wissen auch viel drüber. Aber sobald man wieder in diese Spaces von diesen migrantischen Communities, auch diesen konservativeren migrantischen Communities geht, erlebe ich häufig, dass ich auch einfach selber Teile von mir ablege oder mich gewissen so sozialen Zwängen einfach beuge. Wahrscheinlich auch, um mich zu schützen, ein Stück weit.
Ja, es gibt eben einfach sehr viele soziale Zwänge und Druck und auch diese sozialen Pflichten stehen halt manchmal so über diesen persönlichen Bedürfnissen. Sei es jetzt, und da gibt es ja irgendwie verschiedene Themen, sage ich mal, über die dann auch gerne gesprochen wird in so Communities. Also bei uns ist das, glaube ich, ganz klar auch so bei Dating, Beziehungen, auch so Matches, was so Matchmaking angeht, viel auch so Kommentierung von Klamotten, Freizügigkeit, wie läuft jemand rum. Fallen euch vielleicht andere Themen ein oder kennt ihr vielleicht so andere Topics, wo ihr sagt, ah ja, darüber wird sehr viel gerne gesprochen?
Jobs? Ja, Karriere generell ist auch ein großes Ding.
Noch etwas?
Ja. Ja, Beziehung und damit auch, habe ich mir auch aufgeschrieben, auch Ehe und Scheidungen generell auch super stigmatisiert und darüber wird auch ständig gesprochen. Auch so akademische Erfolge, ich glaube, das kennen vielleicht wirklich einige, dass so die Eltern immer so nach außen hin immer so, ah, mein Kind ist so und so gut in Mathe und meins ist aber noch besser und das ist auch nichts anderes, als es führt auch nichts anderes mal zum, zum Community-Gossip irgendwie im Endeffekt.
Ja, und halt auch viele so über auch Körper, hat eine Person abgenommen, hat eine Person zugenommen, also so eine sehr starke Kommentierung auch von außen.
Ja, und über Mütter wird auch viel gelästert, wie erzieht sie ihr Kind, wie bla bla bla, ja. Also ist auch, also, ja.
Ja, und was dabei so vielleicht ein bisschen auffällt, wenn man sich diese Themen anschaut oder... ja, so wie diese gesetzt sind, dann fällt auf, dass ganz schön häufig über Frauen gelästert wird. Also gerade, genau wie du meintest, auch Erziehung, Beziehung, Kinder und so weiter, das sind Themen, die vor allem Frauen auch betreffen. Und da werden einerseits viel über Frauen gelästert, aber es ist auch so, dass es so ein Bild auch davon gibt, wer lästert. Und das ist eben auch sehr stark bestimmt davon, dass auch Frauen diejenigen sind, die lästern. Und wir haben euch jetzt mal ein paar Beispiele rausgesucht. Und zwar ist das ein Ausschnitt aus der Serie Never Have I Ever von Netflix. Vielleicht habt ihr sie gesehen. Falls nicht, wir haben zum Beispiel auch eine Folge zu dieser Serie gemacht. Moment, ich spiele das Video einfach mal ab.
Oh God, Auntie's approaching. Don't look.
Where should I not look?
Aunties are older Indian women who have no blood relationship to you, but are allowed to have opinions about your life and all your shortcomings, and you have to be nice to them because you're Indian.
Oh, it's so good to see you, Aunt Evie.
What a relief to see you no longer a cripple.
What a miracle. I prayed for her every day. I said, no matter why you have chosen to curse them, please cure her as a reward for my virtue.
Das ist ein Beispiel von Aunties, auf die wir gleich eingehen werden. Als zweites haben wir euch mitgebracht einen Clip von der YouTuberin Lily Singh, auch bekannt unter Superwoman, die, glaube ich, Maya und ich rauf und runter geschaut haben, als wir Teenager waren. Und das ist ein Ausschnitt aus einem Video, wo sie ihre Mutter parodiert und so einen Tag in dem Leben ihrer Mutter quasi darstellt. Also sie spielt in dem Video quasi ihre Mutter.
Can I spill the tea? Did you see what Billo wearing other day? Capri pant. You can see all her bloody ankle.
Shame. By 9 o'clock, I like to compare Lily to other kids.
You know, Geeta's kids always waking up every day, 7 a.m.
Now it is time to get to business. Other people's business. I go outside and look to see what neighbors are doing. Who this girl? Whose car that is? Which vegetable they growing? I need to know everything.
Ja, also die besagten Aunties, die ihr jetzt hier gesehen habt, sind Figuren, die auftreten, aber auch, also wir bezeichnen auch ständig Leute als Aunties. Das sind Frauen im Alter von unseren Müttern ungefähr, kann verwandt sein, muss aber auch nicht sein. Und ja, eine Frau, die sich auch gerne mal einmischt und irgendwie viele Meinungen hat, gerade zu den Entscheidungen anderer jüngerer Frauen. Ja, das ist aber inzwischen zu so einem Trope eigentlich schon geworden. Also das ist, ja, also die Aunties sind quasi, die existieren in dieser Popkultur so wie so ein Bösewicht oder so. Also man kennt das, oder?
Ja, also ich glaube, es ist einfach so, was jetzt fast wie so ein neues Subgenre irgendwie entstanden ist, gerade auch in diesen diasporischen Kontexten, wo so diese Antifigur sich über die auch so lustig gemacht wird, wie man ja auch sieht, und die so parodiert wird und sie so als Antagonistin auftritt zu der selbstbestimmten jungen Frau, die irgendwie ihre eigenen Ziele, ihre Karriere und so weiter irgendwie selbstbestimmt leben möchte. Und das sind, also man in dem Fall nicht nur sozusagen irgendwelche Tanten oder irgendwelche so Verwandte, sondern manchmal findet man auch genau das so auch in der Mutter oder sehr häufig auch in der Schwiegermutter Figur. Und da hattest du eigentlich ganz gut auch die Parallele gezogen, als wir darüber gesprochen hatten, auch mit der Stiefmutter so ein bisschen.
Ja, also das, was man hier so aus deutschen Märchen kennt, dass die Stiefmutter häufig irgendwie den Bösewicht-Charakter hat, das ist halt mit in dieser Popkultur eher mit dieser Auntie irgendwie gleichzusetzen.
Can I spill the tea?
Das war ungeplant. Okay. Genau, und das ist natürlich, also diese Aunties werden häufig, genau wie Sarah schon meinte, sehr eindimensional dargestellt, aber das lässt sich auch begründen. Und zwar machen leider auch viele junge Frauen gerade sehr schmerzhafte Erfahrungen, die leider auch häufig von älteren Frauen ausgehen. Also es ist Realität für viele Personen und ich war selber auch schon in vielen Situationen, wo ich irgendwie von einer älteren Frau kommentiert wurde, über meinen Körper, über was ich anhabe und so weiter. Und trotzdem wollen wir uns diese Anti-Figur noch mal ein bisschen genauer angucken und auch gucken, warum es überhaupt zu diesem Bild von dieser Tratsch-Tante, um auch da die Parallele zu ziehen, überhaupt kommt.
Ja, genau. Und was halt auch genauso dieses Bild auch von Weiblichkeit und Lästern, wie das irgendwie auch so miteinander zusammenhängt. Und Aunties sind, oder generell auch so ältere Frauen, sind in unseren Köpfen und auch in der Gesellschaft, irgendwie existieren sie nur auch in ihrer Rolle als Mutter, als Oma, als irgendwie Ehefrau, als Schwiegermutter. Und es kommt irgendwie dazu, dass die tatsächlichen Erfahrungen von älteren Frauen so ein bisschen unsichtbar bleiben, weil das, was sie erfahren, irgendwie auch nicht so richtig archiviert wird und ihnen wird auch irgendwie so zugesprochen, nicht selbstbestimmt zu sein oder so verbittert auch zu sein. Vielleicht auch, weil sie zum Beispiel keine beruflichen Erfolge irgendwie vorweisen können und so, weil sie aber auch zu Hause bleiben mussten und irgendwie Care-Arbeit leisten mussten. Und inzwischen, und daran möchten wir gerne ein bisschen anknüpfen, gibt es ein Glück auch mehr so kritische Auseinandersetzungen damit, wie eben ältere Frauen in der Gesellschaft angesehen werden, wie sie verstanden werden und welche Machtstrukturen auch dahinter stecken. Es gibt total spannend von Karim Khrupchandani, kann ich sehr empfehlen, auch ein ganzes Buch beziehungsweise so eine Video, ich glaube so eine Vorlesungsreihe, die sich Critical Anti-Studies nennt und das war sehr, sehr spannend in der Vorbereitung.
Ja, wirklich. Ja, und auch Khrupchandani schreibt darüber, dass es im Patriarchat auch einfach klassisch die Rolle der Frau ist, so Kultur und Normen der Gesellschaft weiterzugeben. Also Erziehung ist ja etwas, was auf jeden Fall weiblich konnotiert ist und das geht ja damit einher. Und was dabei auch natürlich stattfindet, ist, dass unterdrückerische Normen und Kulturen weitergegeben werden. Also zum Beispiel irgendwie Colorism, haben wir auch eine Folge dazu gemacht, Körperideale, Rollenbilder, all diese Sachen werden halt von Frauen dann auch in der Erziehung weitergegeben, auch häufig dann an jüngere Frauen. Und was Khrupchandani auch schreibt, was super interessant ist, ist, dass es auch gerade im Subkontinent, im südasiatischen Subkontinent, da noch eine spezifischere so Assoziation gibt. Und zwar, dass Mutter auch mit der Nation ganz stark zusammenhängt. Im Deutschen sagt man ja eher Vaterland. Im Hindi sagt man aber Mother India. Also das ist jetzt auf Englisch, aber man sagt das so, Mutter Indien ist quasi ein Begriff, der mit der Nation gleichgesetzt wird.
Ja, und das passiert häufig gerade in so nationalistischen Diskursen, dass genauso Frauen halt diese Rolle haben, diese Kultur weiterzugeben und deswegen auch so Nationen und so auch mit denen, ja. Also so ähnlich geschrieben oder damit assoziiert werden. Und auch. Und
da sieht man einfach, wie tief das verankert ist. Ne? Ja. Also da sieht man einfach, dass wirklich alle so gesellschaftlichen Traditionen und so weiter halt irgendwie auch mit der Frau getragen werden und dass, wenn sie Mutter ist, aber auch wenn sie keine Mutter ist oder nicht mehr irgendwie erzieht, immer noch in dieser Rolle drinsteckt. Und das führt dann, glaube ich, auch dazu, dass halt eben diese Aunties gibt, die vielleicht gar nicht mit dir verwandt sind, aber trotzdem das Gefühl haben, sie müssten dir irgendwas vorschreiben.
Genau, weil das auch von ihnen erwartet wird, in dieser Rolle, die sie eben einnehmen, in so sehr konservativen Familienverständnissen, aber auch Gesellschaftsverständnissen, die wir halt auch hier in den Diaspora-Communities manchmal, glaube ich, sogar noch stärker haben, dass die so reproduziert werden, dass sie halt sagen, oder dass es auch vielleicht so eine Art von Machtverlust ist, weil die Rolle der Frau in dieser klassischen Vorstellung ist es ja eben, die Kinder zu erziehen und auch diese Werte und Normen der Gesellschaft weiterzugeben, das haben wir ja gerade schon gesagt. Und wenn sie das eben nicht mehr machen können, weil, keine Ahnung, sie haben keine Kinder oder Kinder sind schon älter, dass man sich auch ein bisschen daran klammert und auch sucht, oder von ihnen auch erwartet wird, diese Rolle weiterhin auch zu erfüllen. Und somit, ja, wie du es eigentlich gerade schon gesagt hast, es halt dazu kommt, dass auch ältere Frauen immer noch versuchen, auf ihre Töchter oder Schwiegertöchter oder Neffen oder Nichten und so weiter auch weiterhin Einfluss zu nehmen, um eben diese Werte und Normen weiterzutragen.
Hast du das dann auch mal so erlebt?
Ja, also ich glaube schon, dass ich vor allem, ich glaube, so sobald man in so ein bestimmtes Alter kommt, so ein gewisser Druck da ist plötzlich oder so gewisse Fragen im Raum stehen von wegen so, ja, wann heiratest du und so weiter. Ich habe relativ früh geheiratet, deswegen konnte ich den allen so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Aber dann
so besser für mich, die kleine Schwester.
Aber das kommt ja dann trotzdem, also dann wird ja trotzdem weitere Dinge erwartet. So, ja, okay, dann irgendwie Kinder oder für welche Art von Karriere entscheidest du dich und so. Und ich glaube, das sind
schon... Warum machst du überhaupt Karriere?
Ja, und das sind schon Dinge, die auftauchen in Gesprächen. Und das sind auch wirklich manchmal Leute, die man überhaupt nicht so gut kennt und wo man auch denkt, so, okay, du weißt eigentlich überhaupt nichts über mein Leben. Und ich weiß eigentlich auch nichts über deren Leben. Und ich glaube, das ist halt auch genau der Punkt irgendwie, das ist dann aber auch so ein Problem ist, dass ich dann halt auch nicht in der Situation sein kann, zu sagen, das überschreitet gerade meine Grenze, bitte sag das nicht und lass mich in Ruhe. Also das wäre vielleicht eine angemessene Reaktion, wenn ich sowas bekomme, aber dadurch, dass es eben auch so ein sehr strukturiertes, es gibt halt einfach so eine Kultur, in der halt auch ältere Menschen, man denen besonders viel Respekt gegenüber, mit besonders viel Respekt gegenüber tritt. Und dass man eben dann auch nicht, also es ist auch so als frech oder ungezogen oder sowas dargestellt.
Beziehungsweise als weitere Grundlage zum Lästern auch einfach, die, ja, sobald du halt irgendwie widersprichst oder, genau, auch Grenzen aufzeigst. Und gerade, wir machen ja Erfahrungen irgendwie als Frauen in diesen Kontexten, und gerade da ist es ja so, dass es einfach so ein krasses, so transgenerationales Trauma gibt. Also die Frauen haben selber ja auch schlimme Erfahrungen gemacht, wurden selber durch, also haben selber schlimme, auch verbale Gewalt erlebt, indem halt Grenzen stetig überschritten werden, geben das dann weiter, und ja, es ist nicht immer so einfach, dann dagegen so aufzustehen, weil das natürlich, also dafür die Räume ja gar nicht geschaffen sind, weil man sich nicht sicher genug fühlt auch.
Ja, und es kommt dann ja auch wieder, also vor allem, wenn wir in so einem sozialen Setting sind, also keine Ahnung, sei es bei einer Veranstaltung oder bei der Hochzeit oder so weiter, und dann jemand auf mich zukommt und irgendwie einen Kommentar macht, den ich unangebracht finde, dann weiß ich, wenn ich jetzt darauf reagiere, dann, oder abwehrend darauf reagiere, dann fällt das nicht nur auf mich zurück, und das ist wieder dieses, was werden die Leute von uns denken, weil es ja auch so dieses, dieses Ansehen und der Ruf der Familie auch auf dem, ja, so auf der Kippe sozusagen dann stehen könnte, und dass man dann halt dann auch vielleicht eher dazu greift, dann einfach so Sachen auch runterzuschlucken, statt ja, so Grenzen aufzuziehen, weil ich weiß, okay, meine Reaktion hat eben auch einen Einfluss darauf, wie dann zum Beispiel meine Mutter irgendwie behandelt wird. Und ich finde, das ist halt auch nochmal ganz wichtig, so diese Beziehungen da auch immer zu erkennen.
Ja, ja, auch gerade wenn es um die Mutter geht, finde ich das auch immer besonders schlimm, weil ich das Gefühl habe, dass da auch wieder so eine, so ein ganz, ja, also diese Lästerkultur einfach irgendwie stark gegendert ist, weil ich dann schon auch weiß, sobald ich mich irgendwie anders verhalte, als von mir erwartet wird, wird dann häufig auch eher über meine Mutter gelästert, dass sie ja eine schlechte Mutter sei. Das meinte ich auch vorhin, Mütter sind wirklich...
man kann nur verlieren.
Ja. Ja, voll. Also diese Strukturen sind einfach super toxisch und ungesund. Und das ist ja auch, also dafür gibt es viele Gründe, aber ein weiterer Grund, den man vielleicht nennen könnte, ist auch, dass es in diesem System, in dem es keine oder fast keine Selbstbestimmung für die Frau gibt, dann diese kleinen Lücken, in denen man dann vielleicht doch ein bisschen Macht oder Respekt entgegengebracht bekommt, dann auch genutzt werden. Also sobald man dann älter ist, wie du schon ganz richtig meintest, gibt es die Kultur von irgendwie, man respektiert die Älteren, und dann ist es natürlich irgendwie vielleicht auch ein Moment, wo man mal nicht auf der Seite der Unterdrückten, sondern irgendwie auf der Unterdrückerischen sein kann. Ja, das führt aber natürlich nur weiter zu einem sehr ungesunden Umfeld. Und ich glaube, da leiden alle drunter.
Ja, und das ist halt genau das. Ne? Das führt dann halt einerseits dazu, dass es so zu so einem offenen Kommentieren, da könnte man ja auch sagen, okay, ist ja gar nicht lästern, weil es ist manchmal auch direkt in dein Gesicht irgendwie kommt. aber das hängt ja eben auch davon ab, ne? Also nicht jeder kann auch jedem das ins Gesicht sagen, was er oder sie gerade denkt, sondern es ist, passiert dann eben dann häufig gerade dann auch so in kleineren, engen Communities dann eben auch darüber, dass über andere gesprochen wird. Zum Beispiel bei der Serie Never Have I Ever, das folgt eigentlich direkt danach auch, gibt es dann auch eine Szene, wo eine geschiedene Frau auf der Feier ist. Also die sind im Tempel an einem Feiertag, und die wird dann komplett von allen Frauen gemieden, weil sie geschieden ist und muss dann irgendwie alleine sitzen, und so, den wird auch dann den Jüngeren wird dann auch gesagt, so, ja, setzt euch bitte nicht, also setzt euch nicht zu ihr, weil nicht, dass wir irgendwie mit ihr dann assoziiert werden. Mhm. Und ja.
Ja, ich finde, was ich so spannend finde daran, ist, dass man gerade an diesem Beispiel wie Never Have Ever, aber auch irgendwie bei Lily Singh, was eine wirklich super erfolgreiche YouTuberin ist, einfach sieht, wie verankert diese Strukturen sind. Also das sind nicht, ich habe häufig immer das Gefühl gehabt, dass irgendwie ich diese Erfahrung mache in diesem spezifischen Kontext, in dieser pakistanisch-muslimischen Diaspora in Berlin, aber das ist leider nicht so, sondern diese Strukturen ziehen sich durch, die ziehen sich durch verschiedene diasporische Kontexte. Never Have I Ever ist ja auch amerikanisch, oder? Ja. Also ja, und auch da findet man irgendwie dieselben Muster, wie sie auch wir aus persönlichen Erfahrungen kennen. Das ist total tragisch.
Ja, und man sieht halt dann auch, ne, wie jetzt an den Beispielen, aber auch wie wir darüber gesprochen haben, dass eben Lästern und Weiblichkeit immer so stark miteinander assoziiert wird und auch assoziiert ist teilweise. Also das sieht man eben nicht nur an diesen Beispielen, sondern halt auch zum Beispiel, wir kennen es alle, Gossip Girl oder Begriffe wie Tratschtante, wie Lästerschwester.
Lästerschwester.
oder wie Aunties oder so, dass es halt auch so eine sehr gegenderte Vorstellung davon gibt, wer lästert und das eben auch herabgewürdigt wird. Also es ist ja auch nichts Gutes, so zu lästern. Und wir hatten uns dann mal ein paar Studien angeschaut, um auch mal zu gucken, stimmt das eigentlich überhaupt, dass Frauen auch mehr lästern als zum Beispiel Menschen von anderen Geschlechtern? Und vielleicht mögt ihr jetzt auch mal raten, also wer von euch glaubt denn, dass Frauen tatsächlich mehr lästern als andere Geschlechter?
Summen bitte wieder.
Okay, ein leises Summen. Und wer glaubt, dass das nicht der Fall ist?
Gar
keinen Unterschied. Ich habe das Gefühl, ihr wiegt euch alle ein bisschen in Sicherheit. Einfach immer leise ein bisschen
einfach summen. Einfach immer konstant summen.
Ja, Maya, magst du es auflösen?
Ja, Überraschung, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Geschlechtsidentität und irgendwie Lästerkultur. Es gibt, also die Studien weisen eher darauf hin, dass es da wirklich also keinerlei Zusammenhang gibt, dass es einfach viel in sozialen Settings darauf beruht, übereinander zu reden, dass es ein total wichtiges Tool ist, aber das nicht ja, geschlechterspezifisch ist, sondern generell so ist. Und die Frage, die sich dann halt irgendwie stellt, ist, warum ist es dann so weiblich assoziiert? Warum gibt es diese Begriffe wie Gossip Girl, Tratschtante und so weiter? Und ja, also wir haben uns dann damit so ein bisschen auseinandergesetzt, ein bisschen Recherche gegangen und haben auch gemerkt, dass auch diese Begriffe genutzt werden, um auch Personen abzuwerten. Also seien es eigentlich alle nicht männlichen Personen. Also es gibt ja auch zum Beispiel das Klischee, dass schwule Männer total viel tratschen würden, was sich natürlich auch nicht belegen lässt, sondern einfach ein Klischee ist. Und auch historisch war das schon ein Mittel, um Bündnisse zwischen Frauen oder zwischen Nicht-Männern eben in grundlegenden Frage zu stellen und Freundschaften und Solidarität quasi direkt zu unterbinden, weil man dieses Bild direkt mitgedacht hat, dass halt irgendwie es immer diese Lästereien unter Frauen gibt und dass man deswegen halt irgendwie überhaupt gar nicht irgendwie diese Frauenbündnisse, Frauenräume schaffen konnte lange Zeit.
Ja, genau, weil dadurch, dass ja dann auch immer so dargestellt wird, dass Frauen ja sowieso nur über Frauen reden und das natürlich auch internalisiert wird, schwächt man natürlich auch Bündnisse und irgendwie Verbindungen, die Frauen zueinander aufbauen können oder auch zu ja, non-binären Transmenschen zum Beispiel ebenso. Und
da wird ja auch so grundlegend irgendwie so die Loyalität von Frauen irgendwie schon in Frage gestellt, was einfach ein Kontrollmechanismus ist auch
ja, im Endeffekt. Genau. Am Ende geht es halt wirklich darum, auch zu kontrollieren, wie welche Diskurse und wie welche Arten von ja, Gesprächen, Normen und so weiter auch gesetzt werden. Und es funktioniert ja auch, dass es eben so eine Kontrolle auch gibt darüber, dass man immer ein bisschen aware ist auch darauf, wer redet hier wen, wie über wen und auch so direkt davon ausgegangen wird, die andere Person, wenn ich ein kurzes Kleid trage, wird das auch verurteilen, obwohl das ja gar nicht unbedingt der Fall sein muss. Und solche Darstellungen, die verstärken natürlich auch so dieses Narrativ. Und dann stellt sich ja auch so die Frage, okay, alle lästern, aber warum lästern wir eigentlich? Und da gibt es eben auch, also wir haben festgestellt, lästern ist, also ihr habt ja auch alle fleißig gesummt und wir haben es auch gesagt, 2/3 der Zeit, die man redet, redet man über andere Menschen. Es ist also eine super, etwas sehr Normales und auch etwas sehr Wichtiges in sozialen Gruppen. Also über andere zu sprechen, muss ja auch nicht gleich herabwertend sein. Und es lässt sich wissenschaftlich belegen, dass es auch sehr viele positive Auswirkungen hat, zu lästern und dass es eben eine ganz bestimmte Rolle auch einnimmt in diesen sozialen Gefügen.
Ja, voll. Es kann ja auch dazu führen, dass man irgendwie einander zugehörig fühlt. Es gibt ja auch viele Studien, die das belegen. Und wir haben uns ja, viel dazu durchgelesen und sind auch immer wieder darauf gestoßen, dass es auch ein wichtiges Tool ist, auch in diesen migrantischen Communities, um einfach Netzwerke zu schaffen. Also wenn man hier ankommt und niemanden kennt, keine starken Allianzen, sag ich mal, hat, sucht man das natürlich. Und da kann auch das Reden übereinander ein Mittel sein, um sich eben stärker zu fühlen in diesen Freundschaften.
Es ist ja auch ein Schutzmechanismus, um halt auch aus solchen Communities nicht rauszufallen. Also gerade wenn man Ausschluss zum Beispiel durch Rassismus von der Mehrheitsgesellschaft erfährt, dann sucht man ja gerade so unter Gleichgesinnten irgendwie Räume, in denen man sie irgendwie zusammenkommt. Und dann schluckt man halt, wie gesagt, dann auch dort vielleicht eher auch Sachen runter oder reproduziert diese, um eben nicht selbst ausgeschlossen zu werden.
Voll, das ist ja nichts anderes, wie wenn ich sage, okay, wenn sobald ich in diese migrantischen Räume gehe, lege ich dann doch vielleicht ein paar Teile von mir oder ein paar Sachen irgendwie ab oder kleide mich entsprechend oder so, obwohl das eigentlich nicht mit meinen Werten übereinstimmt, aber ich natürlich irgendwie auch Kontakt zu diesen Communities haben möchte und mich da irgendwie auch bewegen möchte und ja, das ist ja irgendwo auch ein Teil und es gibt einfach wahnsinnig, gerade im südasiatischen Kontext, wahnsinnig wenig so Kulturräume und die man hat, ja, da muss man vielleicht dann irgendwie Kompromisse eingehen, was natürlich voll schade ist und hoffentlich nicht immer so sein wird, aber aktuell auf jeden Fall noch meine Lebensrealität zumindest ist.
Ja, was ich total spannend fand, worüber ich vorher eigentlich gar nicht so stark nachgedacht hatte, dass das ja eigentlich auch dazu führt, also durch Lesson oder das Reden über andere Menschen oder auch Situationen, das führt ja auch dazu, dass man das auch stärker reflektiert, sein eigenes Handeln, aber auch das Handeln von anderen Menschen und das auch zu bewerten, weil irgendwie so durch, vor allem wenn man das anspricht in einer Runde, dann wird einem ja irgendwie gespiegelt, okay, wie reagieren die Menschen da drauf und wir sind ja irgendwie alle soziale Wesen und passen uns natürlich auch irgendwo der Gemeinschaft an. Und dass durch solche Sachen auch ermöglicht wird, ja, sich selbst irgendwie zu verorten, aber auch durch das Sprechen über zum Beispiel negatives Verhalten, also wenn ich jetzt sage, so der und der hat sich so und so verhalten, das fand ich total schrecklich, dass auch erkannt werden könnte, wo halt auch strukturelles diskriminierendes Verhalten auftritt. Weil, also ich meine, wenn wir überlegen, wenn wir zusammenkommen, auch mit unseren Cousins, Cousinen oder so weiter und wir halt auch über Leute aus unserer Familie lästern und sagen, die hat sich so und so verhalten und so, dann erkennen wir irgendwann ja auch eine Struktur und sagen halt, okay, das ist dann einfach nicht nur wir lästern, sondern es ist auch so, okay, wir verstehen auch so ein bisschen.
Man versucht es auch mal so ein bisschen zu analysieren, ne? Das ist ja das, was ja eigentlich daran auch irgendwie ein bisschen Spaß macht. Natürlich ist es nicht immer schön, aber wie du schon ganz richtig sagst, es kann auch helfen und auch irgendwie zu einer Form von so Selbstermächtigung führen, einfach in der Lage zu sein, sich auszutauschen über Erfahrungen, die man macht. Und es ist ja auch total wichtig, dass ich irgendwie da dir so eine Situation erzählen kann und dann auch selber so reflektieren kann, okay, wie habe ich mich verhalten? War das angemessen? War das vielleicht nicht angemessen? Ist es irgendwie, habe ich da gerade Diskriminierung erlebt oder nicht? Weil das sind ja Sachen, über die es wenig Aufklärung gibt und das funktioniert auch häufig dann nur über das Sprechen miteinander. Zumindest habe ich auf jeden Fall mit dir die Erfahrung sehr stark so gemacht. Genau, und was natürlich auch häufig stattfindet, ist, dass man lästert, um auch irgendwo Widerstand zu leisten gegen die weiße Mehrheitsgesellschaft oder andere bestehende, sehr machtvolle Gruppen einfach. Und da haben wir auch einen Clip mitgebracht, und zwar aus dem besten Film aller Zeiten, Gabi Khushi Gabi Ram.
Maya wird nie aufhören, über diesen Film in diesem Podcast zu sprechen. Ich glaube, jede zweite Folge reden wir über Gabi Khushi Gabi Ram in irgendeinem Kontext.
3,5 Stunden, pure Emotionen. Wahnsinn. Eine Empfehlung für alle, die es noch nicht gesehen haben. Vielleicht auch kurz hier nochmal. Wer kennt denn Gabi Khushi Gabi Ram? Summt doch mal bitte. Auch gerne in der Melodie von Gabi Khushi Gabi Ram.
Jetzt Spaß. Schweigen.
Das kommt dann nach der Show. Nee, genau, und da haben wir auf jeden Fall einen Clip mitgebracht, wo man vielleicht sieht, wie halt auch leidenschaftlich gerne auch über weiße Personen gelästert wird.
Er ist schon ein halber Engländer. Beschwer dich nicht, wenn irgendwann ein Ganzer aus ihm geworden ist.
Wieso schreit sie denn so?
Ha, willst du etwa so werden wie sie, hä? Wie diese Leute sich benehmen und wie sie reden?
Oh, hello, Mrs. Sprightly.
Oh, hallo, Herzchen.
Möchten Sie vielleicht Tee?
Ja, mit einem Tröpfchen Milch.
Und vielleicht ein Häppchen dazu?
Etwas Gebäck, bitte.
Süß und salzig, ja. Oh, wie reizend.
Genau, da sieht man es ja eigentlich ganz gut. Das ist halt auch eine Frustration oder auch ja, so Erfahrungen natürlich gibt, wenn man immer so als die andere Person ist oder die andere Gruppe und man...
Ja, und ja. Auch hier, auch in der Szene interessant ist ja, eingangs sagt Gajul, die Mutter, sagt halt eben, ja, mein Sohn wird zum Engländer und das ist ja auch was, was wir erleben, dass wir halt irgendwie Teile von unserer Identität, unseren Kulturen irgendwie ablegen, um uns ihr anzugleichen und da, wie du schon sagst, eine Frustration entsteht, eine Wut entsteht und die sich dann vielleicht in so Lästereien auch wiederfindet und aber dadurch halt auch dieses Lästern eben irgendwie voll stark sein kann und auch wieder, weil eben Lästern irgendwie zu einem Gruppengefühl und zu einem Zugehörigkeitsgefühl führt, auch da wieder sich Sachen bilden können und man irgendwie gemeinsam dann durch vielleicht auch er sich wohler fühlt, auch irgendwie Widerstand gemeinsam zu leisten oder so.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch eine Form von Lästern, die ich auch sehr leidenschaftlich betreibe.
Ja, also, ich auch.
Und es fühlt sich gut an, also einfach mal es rauszulassen und ja, so in dem kleinen Rahmen, den man hat, dann vielleicht auch sich wohl zu fühlen, das auch teilen zu können, dass es verstanden wird und irgendwie auch gleich.
Genau, und auch hier in dem Clip ist es natürlich total überzogen, das, aber darum geht es natürlich nicht, sondern es geht darum, auch einfach mal das irgendwie rauszulassen, wie du schon sagst, und ja, sich dann kurz irgendwie drüber aufregen zu können.
Ja, und Lästern ist eben auch ein Mittel, um einander auch zu schützen. Das heißt, statistisch lästern Personen auch eher, wenn es dazu dient, GesprächspartnerInnen zu warnen. Also sozusagen vorzuwarnen, ah, die Person, die ist ein bisschen merkwürdig oder die hat das nur das mal gesagt und so, um halt auch dem anderen so ein Sicherheitsgefühl zu geben. Und das kann also dazu führen, also wenn man weiß, es wird gelästert, dass eben sich auch alle Menschen irgendwie auch einer gewissen Norm entsprechend verhalten.
Das kann auch irgendwie von Vorteil sein. Ne?
Genau.
Also wenn man irgendwie in einer Gruppe ist, man dann, ich glaube, also ich würde jetzt mal behaupten, die meisten Menschen, denen ist schon irgendwie ganz wichtig, was über sie gedacht wird. Und ja, und dann, wenn man irgendwie weiß, man ist in einer Gruppe, dann möchte man natürlich auch nicht, dass schlecht über einen gesprochen wird, dann gibt man sich vielleicht ein bisschen Mühe und so, auch wenn man vielleicht mal nicht so einen guten Tag hat. Und das ist ja, da gibt es auch wieder Studien zu, dass es gerade so im Arbeitskontext auch irgendwie von Vorteil sein kann, so diese Büroräume zum Beispiel. Aber das kann auch voll das Problem werden natürlich, weil wir dann auch eigentlich so wieder ein bisschen so einen Bogen vom Anfang spannen können, wenn es halt immer darum geht, was werden die anderen Leute sagen. Und wenn... ja, also wenn dieser Ruf, den man so bewahren möchte, irgendwie auf irgendwelchen toxischen Vorstellungen basiert, dann ist natürlich auch klar, dass das dann auch wieder genutzt werden kann, um halt irgendwie ja, zu rechtfertigen, warum man zum Beispiel sich nicht einfach irgendwie anziehen kann oder so.
Ja, voll. Also ich meine, eigentlich ist es ja auch gut, wenn man halt auch, also das merkt man ja auch in unterschiedlichen Kontexten, wenn man halt so anfängt, über Dinge zu sprechen, um sich auszutauschen, wenn man dann, also das passt ja so ein bisschen zusammen vielleicht auch, weil dann dadurch ja auch Gemeinsamkeiten gefunden werden und auch man sich so gegenseitig so ein bisschen unterstützt und schützt. Und genau, aber das passiert halt eben dann eben nur, wenn diese Strukturen auch dafür da sind. Ne? Also das Problem ist jetzt nicht unbedingt das Lästern an sich, also das tun wir, weil wir eben soziale Wesen sind, weil uns andere Menschen auch interessieren und wir
und
gerne
auch
über
nicht
sprechen.
So viel Spannendes in meinem eigenen Leben passiert, dass ich nie über das von anderen sprechen
genau.
möchte.
Genau, aber eben auch, genau, also das Problem ist nicht das Lästern an sich, sondern eben diese Strukturen, die dahinter stecken und dass es dann häufig auch so ein bisschen verteidigt wird, dass man sagt, so, ja, ich rede ja nur darüber, aber tatsächlich da irgendwie Sexismen, Rassismen oder auch andere Diskriminierungsformen so einfach reproduziert werden mit dem so, ja, ich rede ja nur darüber. Und das ist halt, glaube ich, genau die Gefahr, also dass man dann halt nicht, also das ist keine Grundlage fürs Lästern, sondern also Diskriminierung darf einfach nicht mit Lästern verwechselt werden.
Ja, voll. Super. Voll gewendet. Aber das hast du auf jeden Fall gut zusammengefasst. Und das ist ja auch, also auch wenn wir eingangs über die Antis gesprochen haben, da ist es ja auch so, das ist nicht, es geht nicht darum, dass sie über einen sprechen. Das ist ja in Ordnung, dass sich irgendwelche Leute über mein Leben austauschen. Das ist nicht schlimm. Aber sobald da einfach Grenzen überschritten werden, indem ja irgendwie man einfach kommentiert wird für Dinge, die andere Personen nichts angehen. Ich meine, da gibt es natürlich auch Grenzen. Also so, genauso wie alles andere hat auch das Lästern Grenzen. Aber es muss nicht gleich schlecht sein, aber es ist leider gerade in unseren Communities auch schon irgendwie auch Kultur, weil es eben diese toxischen Standards gibt und diese sehr ungesunden, unterdrückerischen Vorstellungen gibt, auch sehr patriarchalen Vorstellungen immer noch gibt. Ja, gibt es auch noch diese Lästerkultur, die darauf halt aufbaut, und das ist blöd.
Ja, und das, man merkt halt, finde ich, auch an solchen Beispielen, die wir jetzt heute auch gezeigt haben, aber auch an anderen, dass es eben auch eine große Verletzung schon gibt und gab, die halt sozusagen Frauen auch bei anderen Frauen ausgelöst haben, ne, um so ein bisschen das Thema nochmal aufzugreifen. Und es gibt ja auch in anderen Diskursen, dass man jetzt so spricht, irgendwie über internalisierte Misogynie oder so, über Pick-Me-Girls und so, und dass es halt auch irgendwie eine Form davon ist, wie halt irgendwie auch so Solidarität unter Frauen auch irgendwie aussehen kann. Und deswegen, ich persönlich würde mir wünschen, wenn wir vielleicht irgendwann mal über Uncles sprechen und nicht über Aunties.
Das wäre doch mal interessant.
Denn das ist meiner Erfahrung nach eigentlich meistens
so. Habe ich viel zu lästern.
Meistens eher so, dass viele Formen von ja auch Gewalt ausgeht von Männern, die aber sozusagen dann vielleicht ihren Frauen auftragen, Sachen zu sagen oder ja, es vielleicht nicht so explizit dann tun, aber im Ende dafür auch verantwortlich sind, auch so ein gewisses System aufrechtzuerhalten.
Und auch im Endeffekt diejenigen sind, die davon profitieren.
Genau. Ja, weil das ist genau das, ne? Also am Ende, die Frauen profitieren irgendwie an keiner Stelle, und das ist, glaube ich, wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen. Manchmal tut es gut, diese Antiformen auch zu sehen, aber es ist, glaube ich, auch wichtig, sich eben mit diesen Strukturen dahinter auch auseinanderzusetzen und zu erkennen, wo eigentlich das Problem liegt, weshalb.
Ja. Sarah, du findest doch immer so schöne Schlussworte in diesem Podcast. Hast du jetzt hier nochmal so ein Zweizeiler oder so?
Oh je, ich dachte eigentlich, damit wäre es jetzt schon so getan, aber gut,
nochmal kürzer.
Ja, also das
bitte.
Motto dieses Fluktoplasma ist ja auch Crush Your Ego Systems, und irgendwie passt es ja vielleicht auch ganz gut, deswegen haben wir das Thema auch ausgewählt. Wir dachten, es ist einfach etwas, was sehr normal ist, was jeder macht, aber man kann sich, glaube ich, trotzdem ein bisschen Gedanken drüber machen, wie eben das dargestellt wird und wer davon profitiert und wer auf gar keinen Fall. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich alles Wichtige unterbekommen.
Ja, dankeschön erstmal fürs Zuhören. Ich hoffe, es war alles verständlich. Ich bin ganz gespannt auf eure Gedanken dazu. Ihr könnt uns erreichen. Ihr könnt es einfach da gleich anquatschen. Ich freue mich wirklich über den Austausch. Also wenn ihr Gedanken dazu habt, bitte werdet sie gleich los. Entweder jetzt direkt oder auch über Instagram oder E-Mail. Wir haben hier vorne Flyer liegen. Auch im Zwischenraum sind Flyer, wo alle Infos draufstehen, wie ihr uns erreicht.
Ja, also Dankeschön auch nochmal an das Fluktoplasma-Team, dass wir hier zu Gast sein durften, unseren ersten Live-Podcast aufnehmen durften. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Und wir waren voll aufgeregt, habt ihr es gemerkt. Summt, wenn ihr es gemerkt habt.
Ja, die Fraktion kennt uns, glaube ich, ein bisschen zu gut. Genau, also quatscht uns gerne an. Wir freuen uns immer über Austausch. Wir freuen uns immer über Anregungen, auch für neue Themen. Und nochmal eine kleine Ankündigung. Und zwar haben wir gerade so ein bisschen so ein Hamburg-Thema bei uns.
Ja, holt alle die Kalender raus.
Am 24.11., also in sehr wenig Zeit, in ein paar Wochen, werden wir den ersten South Asian Hangout in Hamburg veranstalten. Der South Asian Hangout, das ist eine Veranstaltungsreihe, kann man jetzt schon sagen, die wir gestartet haben, gemeinsam mit unseren Freundinnen vom Mangai Podcast, und es hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt, und wir haben jetzt schon dieses Jahr oder mit letztem Jahr 3 Veranstaltungen in Berlin durchgeführt. Das ist ein ganz entspanntes Zusammenkommen mit der Community und Friends, und das werden wir jetzt das erste Mal auch in Hamburg im Kampnagel veranstalten, was für uns super cool ist. Und es wird Musik geben, es wird Snacks geben.
Es wird gegessen, es wird getanzt, es wird ein guter Abend.
Ja, wir würden uns sehr freuen, euch dort wiederzusehen, und dann
hört auch sonst gerne in unseren Podcast rein, wenn ihr es nicht sowieso schon macht. Auf Spotify und Co. sind wir zu finden. Und ganz, ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr so aufmerksam zugehört habt und auch mitgemacht habt bei unserem interaktiven Experiment, möchte ich fast schon sagen.
Ja. Okay, dann bis dann.
Bis dann.